Manfred Berg ist Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg. Von ihm wollte ich wissen, auch wenn die Republikaner eine herbe Niederlage erleiden, George W. Bush ist damit ja noch nicht abgewählt. Was ändert sich für ihn und für seine Regierung?
Nun, man sollte zunächst einmal sagen, dass die Konstellation, dass die Partei des Präsidenten nicht die Mehrheit im Kongress hat, ja nicht neu ist. Wir kennen das seit den 1970er und 1980er Jahren, auch wenn Sie sich erinnern, Präsident Clinton musste seit den Mitte der 90er Jahre gegen eine republikanische Mehrheit regieren. Das normale Muster ist in einer solchen Situation eigentlich, dass sich der Präsident auf die Mehrheit zubewegt und sich im Kongress Mehrheiten sucht. Nur George W. Bush ist auch in der eigenen Partei aus den Gründen, die Sie in der Anmoderation genannt hatten, sehr, sehr unpopulär. Man wird ihm sicherlich, falls es zu dieser Niederlage kommen wird, diese Niederlage auch ankreiden. Und er ist zudem nicht als besonders flexibel bekannt und bislang in Erscheinung getreten, sodass eigentlich damit zu rechnen ist, dass sollten die Republikaner tatsächlich eine schwere Niederlage erleiden am kommenden Dienstag, seine Präsidentschaft in die Phase der sogenannten Lame Duck, also der lahmen Ente, treten wird.
Das heißt, aus Ihrer Sicht hätte die Regierung Bush bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen gar keine Möglichkeiten mehr, wieder Oberwasser zu bekommen?
Der amerikanische Kongress ist ja unabhängig von der Exekutive und natürlich sind Konstellationen vorstellbar, etwa ein Terroranschlag, nachdem die Regierung wieder die Initiative ergreift. Aber es ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass die Regierung Bush in nächster Zeit aus diesem Tief herauskommen wird. Der Irakkrieg ist zunehmend oder erscheint vielen Amerikanern zunehmend wie der Vietnamkrieg, nämlich als ein Krieg, der nicht mehr zu gewinnen ist, der immer unpopulärer wird. Im Amerikanischen gibt es das schöne Wort Quagmire, ein Sumpf, in den man immer tiefer einsinkt und insofern, und es ist ja nicht absehbar, dass sich an dieser Grundkonstellation irgendetwas ändert. Insofern wäre es höchst unwahrscheinlich, dass die Regierung, die Präsidentschaft Bush aus diesem Tief noch einmal herauskommt.
Heißt das, sie käme auch dann nicht heraus, wenn sie einen Strategiewechsel für Irak jetzt wirklich in Angriff nehmen würde und sich nach und nach aus diesem Land heraus und zurückzöge?
Ein Rückzug wäre nach jedenfalls den selbstgesetzten Zielen der Bush-Administration ja eine Niederlage. Man wollte den Irak demokratisieren. Er sollte als ein Leuchtturm von Demokratie und Freiheit im Mittleren Osten scheinen und eine entsprechende Magnetwirkung entfalten. Das alles haben sich diese Illusionen längst in Luft aufgelöst. Der Irak ist fast noch schlimmer, als es Pessimisten befürchtet hatten, in Chaos und Anarchie abgeglitten, und dass die Amerikaner hier etwas stabilisieren könnten, das erscheint vollkommen illusionär im Augenblick. Jeder Rückzug kann meines Erachtens nur noch den Versuch bedeuten, das eigene Gesicht zu wahren, aber ich denke, dass es insgesamt als eine Niederlage rüberkommen wird, ganz bestimmt.
Das heißt, die Wähler würden bei der Präsidentschaftswahl einen solchen Rückzug auch nicht honorieren für die Republikaner?
Das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist allenfalls denkbar, dass republikanische Präsidentschaftskandidaten, verzeihen Sie, wie etwa John McCain, der immer eine gewisse Distanz gegenüber George W. Bush gewahrt hat, und auch kritisch gegenüber dem Irakkrieg sich geäußert hat, allenfalls ein solcher Kandidat könnte hier entsprechende Punkte sammeln. Wir müssen aber auch bedenken, das wird oft hier in Deutschland übersehen, das amerikanische Wahlsystem, wir haben es 2000 gesehen, ist überaus komplex. Deswegen bin ich persönlich auch nicht so davon überzeugt, dass am kommenden Dienstag es wirklich einen Erdrutsch geben wird. Wir kennen das von den Wahlen 2000. Es wird eben auch immer darauf ankommen, ob in den einzelnen Wahlkreisen und den einzelnen Bundesstaaten Mehrheiten erzielt werden können. Das ist etwas, was wir sehr häufig übersehen hier in Deutschland.
Wenn nun die Meinungsforscher hier Recht behalten trotzdem und die Demokraten im Aufwind sind und tatsächlich gewinnen werden, hängt das dann aus Sicht der US-Bürger, die zu ihnen überlaufen, ausschließlich an der Schwäche der Republikaner oder gibt es auch positiv etwas, was aus der Sicht dieser Wähler für die Demokraten spricht?
Eigentlich recht wenig. Die amerikanischen Wahlen werden seit vielen, vielen Jahren überwiegend in Suburbia, also in den Vorstädten entschieden, wo die Mittelklasse lebt. Und das war einer der Gründe, weshalb der amerikanische Konservatismus seit den 70er Jahren ständig auf dem Vormarsch war. George W. Bush hat hier sehr viel Kapital verspielt. Der Irakkrieg ist das eine. Er hat aber auch bei Wählern, die ursprünglich seiner eigenen Koalition angehörten, insbesondere der religiösen Rechten, keine Punkte machen können, weil er sich eben doch nicht oder doch hauptsächlich rhetorisch ihnen angebiedert hat, aber politisch hier gar nicht so viel hat folgen lassen. Viele der republikanischen Stammwähler werden wahrscheinlich zu Hause bleiben. Oder sie werden für Demokraten stimmen, wenn die ihnen einigermaßen konservativ genug sind. Die Demokraten selbst haben als Partei eigentlich kein wirklich sehr entwickeltes Profil. Wir haben ja gesehen, dass sie sehr unterschiedliche Positionen etwa auch zum Irakkrieg vertreten haben und auch in der Frage der eines amerikanischen Rückzuges sehr gespalten ist. Es ist in der Tat ja auch ein sehr gefährliches Spiel, das ihnen hier aufgezwungen wird, denn ein amerikanischer Präsident oder ein amerikanischer Kongress, der eine militärische Niederlage besiegelt, wird das natürlich auch an den Wahluhren spüren.
Diese Erfahrungen, die die US-Regierung mit dem Irakkrieg macht, diese sehr ernüchternden Erfahrungen, was meinen Sie? Wird das die amerikanische Außenpolitik nachhaltig verändern? Also wird die zum Beispiel endgültig mit der Illusion aufräumen, dass militärische Macht ihre Grenzen hat und dass diese militärische Stärke noch nicht politische Hegemonie bedeutet?
Also wir haben immer wieder nach solchen Rückschlägen, etwa nach dem Vietnamkrieg, eine gewisse Hinwendung zu dem, was man landläufig Isolationismus nennt, gesehen. Aber das hat nicht wirklich dauerhaft getragen. Die USA sind und bleiben die stärkste militärische Macht der Welt. Es ist nur, das eine ist einen Krieg zu gewinnen, das andere ist den Frieden zu gewinnen. Und die ideologische Aufladung dieses Krieges und der ideologische Kreuzzug, den vor allem ja die Berater und Einflüsterer des Präsidenten und der Präsident selbst aus diesem Krieg gemacht haben, das ist sicher erstmal wieder als eine Überdosis rübergekommen und wird sicher zunächst einmal doch dazu führen, dass man die Dinge wieder etwas nüchterner sieht. Aber grundsätzlich sollten wir uns nicht darüber hinwegtäuschen, die USA sind und bleiben die führende Militärmacht der Welt und sie werden ihre Interessen notfalls auch mit militärischen Mitteln weiter vertreten und verteidigen. Was sie sicher, was diejenigen, die, wenn sie so wollen, die klassischen Realpolitiker, die gegenüber dem Konzept des Nation Building immer große Vorbehalte hatten, die werden sich nach diesem Desaster bestätigt fühlen.
Wird nicht auch das Trauma in der amerikanischen Bevölkerung dazu führen, dass man bei einem möglichen nächsten Krieg oder der Diskussion über einen möglichen nächsten Krieg eben sehr viel stärker Widerstand leistet oder sehr viel skeptischer ist, dem jeweiligen Präsidenten dann nicht so schnell folgt?
Das hängt von der Konstellation ab. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieser Irakkrieg, wie schon der Afghanistan-Krieg zuvor, geführt wurde in der Nachfolge vom 11. September 2001. Das war eine ganz besondere Situation, in der es eine große Zustimmung gab unter dem Überbegriff Krieg gegen den Terror. Sicher wird man das etwas vorsichtiger in Zukunft sehen nach diesen negativen Erfahrungen. Aber wenn wir uns etwa vorstellen, dass es wieder einen schweren Terroranschlag in den USA gibt, dann wird es auch wieder eine militärische Antwort geben. Und dann wird, wer immer dann Präsident ist, auch zunächst einmal eine große Zustimmung erfahren. Ich denke aber trotzdem, dass die Vorstellungen einer weltumspannenden Demokratisierung mit militärischen Mitteln, dass die zunächst einmal sehr stark diskreditiert ist und in der Zukunft auch nicht mehr politisch so viel Rückhalt finden wird.
Das war ein Gespräch mit Manfred Berg. Er ist Professor für amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg.